SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Not macht erfinderisch und tatsächlich wirft Corona bei manchen Leuten die Kreativmaschine an. Die einen schwingen den Kochlöffel zu raffinierten Rezepten, andere basteln sich eigene Möbel und wieder andere hauen in die Klaviertasten. So der 18-jährige Schüler Felix Gerwig aus Wolbach bei Lörrach. Und dabei hat er über Gott und die Welt nachgedacht, über Einsamkeit und Gleichgültigkeit. Das Ergebnis hört sich dann so an.
Wenn ich aus dem Fenster schau, dann sehe ich meine Freunde. Sie feiern Partys voller Freude und finden's auch noch schlau.
Felix Gerwig, ein schlaksiger junger Mann mit braunen Haaren, sitzt am Klavier im Wohnzimmer seines Elternhauses und singt sich den Weltschmerz von der Seele. Was er singt, hat der 18-jährige Gymnasiast selbst so erlebt.
Es ist schon so, dass meine Freunde oder so gesagt haben, ja komm, lass doch mal auf eine Party gehen, das Corona, das gibt's nicht. Das ist alles nur von der Politik, Laber und Geschwätz. Und da habe ich gesagt, nee Leute, ich habe Großeltern hier, die Oma wohnt nebenan und da will ich auf jeden Fall aufpassen, dass da nichts passiert.
Felix Gerwig teilt die Musikleidenschaft mit seinem älteren Bruder Max, mit Mutter Martina und Vater Harald Gerwig. Der ist als Organist mit Kirchenmusik vertraut und begeistert von der Komposition, die sein Sohn hundertfach im Wohnzimmer gespielt hat.
Ich finde sie harmonisch, gut abgestimmt, der Text ist gut gemacht.
Felix Gerwig ist nachdenklich und eher zurückhaltend, aber musikalisch geht er aus sich raus. Musik ist für ihn keine Kopf-, sondern eine Herzenssache.
Die Musik, sage ich mal, fliegt mir irgendwie ein bisschen zu. Sprachlich bin ich jetzt nicht so gut begabt, aber wie ein Blitzeschlag in der Nacht ist mir der Text eingefallen. Ich habe gedacht, den schreibe ich jetzt auf, sonst weiß ich ihn morgen nicht mehr.
Das Texten fällt Felix Gerwig, der dieses Jahr am Weiler-Kant-Gymnasium Abitur macht und im Schulchor mitgesungen hat, normalerweise schwer. Nicht so bei seiner ersten Ballade, die sich, ohne das Wort zu nennen, natürlich um Corona dreht, zum Zusammenhalt aufruft und Hoffnung auf das Ende der Pandemie weckt.
Und bis dahin bleib ich zu Hause.
Und bis dahin, Matthias Zeller über den 18-jährigen Schüler Felix Gerwig mit seiner Corona-Popballade. Und der will, wenn es irgendwie geht, nach dem Abi auch mit seiner Musik weitermachen. Man darf ja träumen. Es geht noch einmal in die Verlängerung. Bund und Länder haben sich diese Woche auf eine weitere Nachspielzeit in Sachen Lockdown verständigt. Lustig sieht natürlich anders aus und irgendwie geht den Leuten langsam die Puste aus. Das gilt auch für die Religionsgemeinschaften. Raphael Moos hat sich in Heilbronn umgehört, wie sich die Situation dort aktuell in Kirche, Moschee und in der jüdischen Gemeinde gestaltet.
Das Leben in der Kirche geht weiter. Wir helfen uns, so gut es geht, erzählt der katholische Dekan Roland Rossnagel. Es gibt aber auch Beschränkungen, die seien schwer auszuhalten.
Ein ganz großes Problem, finde ich, auch ein menschliches Problem, sind die Beerdigungen. Also wenn sich Menschen nicht umarmen dürfen und der Schmerz einfach bei den Angehörigen sehr groß ist. Also das geht auf Dauer nicht.
Präsenzgottesdienste finden in den evangelischen und katholischen Kirchen in Heilbronn zurzeit keine statt. Der Gottesdienst werde stattdessen ins Internet und auch ins Fernsehen übertragen.
Die Zuschauergemeinde wächst also wirklich von Sonntag zu Sonntag. Neu angefangen haben wir eine Hotline. Also die Menschen können nach dem Gottesdienst auch bei einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin anrufen. Und davon wird sehr gut Gebrauch gemacht.
Rossnagel vermisst vor allem die Chöre und den Gesang. Der spielt in der jüdischen Gemeinde keine so große Rolle. Auch dort gibt es in Heilbronn zurzeit fast keine Gottesdienste. In den kleinen Räumen können wegen der Abstandsregeln nicht mehr als 8 Menschen am Gottesdienst teilnehmen. Avital Thoren sagt, dass sie das gemeinsame Beten und das Zusammensein nach dem Gottesdienst am meisten vermisst.
Ich habe dann früher immer gekocht und das war immer sehr, sehr schön. Ich war jetzt heute in die Gemeinde, weil jemand kam wegen der Sicherheit und ich gehe so durch die Räume und denke, hoffentlich fängt es bald wieder an, dass man sich alle wieder sehen kann und vielleicht in den Arm nehmen kann, was wir ja immer machen. Wir begrüßen uns schön Shalom und nehmen uns in den Arm und alles fehlt, alles.
Abdulhamid Andreas Titus geht in Heilbronn in die Fatih-Moschee. Er beschreibt die Situation zurzeit als traurig.
Wenn wir in der Moschee sind, dann halten wir Abstand. Das, was wir normalerweise nicht gewohnt sind, die Gläubigen beten in einer Reihe, Schulter an Schulter, Körper an Körper. Das ist momentan nicht möglich. Zu den großen Gottesdiensten sind die Moscheen momentan sowieso geschlossen.
Auch hier helfen sich die Gläubigen mit Technik. Der Gottesdienst aber ist davon ausgenommen.
Nein, also im Islam ist das möglich. Wir machen das nicht per Livestream. Was wir per Livestream machen, sind unsere Koranabende oder unsere Abende, wo wir Unterricht machen. Das machen wir per Livestream, aber Gottesdienste geht nicht.
Sie sind schon da. Kleine, hochintelligente Roboter, die unser Leben so viel bequemer machen. Meistens bekommen wir das ja gar nicht so richtig mit. Die Heizung zum Beispiel, die gelernt hat, wie kuschelig warm wir es daheim haben wollen. Ganz zu schweigen von Hausdame Alexa. Künstliche Intelligenz im Alltag, wo Daten und Algorithmen bereits regieren, weiß Marc Kleber.
Für die 7-jährige Carlotta ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz ganz selbstverständlich.
So ein rundes Ding und das kann niederspielen, Hörspiele, Radio, antworten.
Alexa, bist du eine Frau?
Ich bin weder weiblich noch männlich. Ich bin eine künstliche Intelligenz.
Der Einsatz künstlicher Intelligenz durchdringt schon heute unseren Alltag wie bei der Spracherkennung. Oft ohne, dass wir es wissen oder uns Gedanken darüber machen. Der Tübinger KI-Ethiker Thilo Hagendorf nennt Beispiele.
Wir benutzen Suchmaschinen, wir haben Empfehlungssysteme auf diversen Internetplattformen. Wir nutzen Übersetzungssoftware, Sprachassistenten. Man kommt aber auch indirekt damit in Berührung durch Online-Werbung oder durch das sogenannte Content Moderation, wo es darum geht, dass anstößige Inhalte aus Social-Media-Plattformen automatisiert rausgefiltert werden.
Über den Einsatz solcher Filter wird kontrovers diskutiert. Was muss in sozialen Netzwerken als freie Meinung noch erlaubt sein? Was verletzt moralische Grundsätze? KI wird inzwischen auch bei der Vergabe von Krediten eingesetzt oder auch, um Bewerbungsverfahren zu automatisieren. Die Wissenschaftlerin Mila Gorecki hat sich mit diesem Thema befasst.
Die KI verspricht in dem Fall Einsparungen von Personal, indem man die Vorauswahl der Bewerbungen bereits durch einen Algorithmus machen lässt und dadurch sich gegebenenfalls gar nicht mehr alle Bewerbungen anschauen muss.
Ein vielversprechendes Einsatzgebiet von KI ist die Medizin, zum Beispiel die Medizinrobotik. Am Karlsruher Institut für Technologie forscht Professorin Franziska Mattes-Ulrich an OP-Robotern. Sie könnten eines Tages im Operationssaal Assistenzärzte ersetzen, zum Beispiel um selbstständig eine Minikamera zu steuern.
Ein solches robotisches System könnte eine Kamera so nachführen, dass der Operateur immer den besten Blick hat. Und das Ziel unserer Forschung, so die große Vision, ist, dass wir am Ende verschiedene robotische Werkzeuge haben und der Chirurg kann sich die dann entsprechend der jeweiligen Situation dazuschalten oder eben auch ausschalten.
Was künstliche Intelligenz von allen bisherigen Technologien unterscheidet, ist die Fähigkeit zum maschinellem Lernen. Das heißt, ein Algorithmus entwickelt sich selbstständig immer weiter. Der Philosoph Richard David Precht sieht in künstlicher Intelligenz durchaus Chancen, hat aber auch Bedenken.
Weil je mehr künstliche Intelligenz wir in der menschlichen Lebenswelt einsetzen, umso größer werden von Maschinen ausgerechnete Entscheidungen, die Menschen nicht mehr genau nachvollziehen können. Und das ist in der Tat millionenfach eingesetzt, eine große Herausforderung für die Gesellschaft.
Dabei sein ist alles. Die neue App Clubhouse sorgt aktuell für ziemlich viel Wirbel und Nervosität, vor allem bei denjenigen, die nicht zum auserwählten Zirkel der Clubhouse-Bewohner zählen. Denn die App können bislang nur Apple-Besitzer benutzen und dann auch nur auf persönliche Einladung. Und das hat dazu geführt, dass es jetzt einen regelrechten Run auf Clubhouse gibt, obwohl der Datenschutz bei dieser Plattform eher unter das Kapitel Datenfresser fällt. Ach ja, und was macht man bei Clubhouse? Zuhören und diskutieren, wozu auch immer. Svetlana Magasova hat sich das einmal genauer angeschaut.
Seit ich Clubhouse habe, fühle ich mich ein bisschen wie eine Streberstudentin, die von einer Vorlesung zur nächsten rennt. Hier eine Diskussion über mehr Diversität in Unternehmen, dort wieder ein Gespräch über künstliche Intelligenz. Ich kann mich kaum entscheiden. Kein Wunder eigentlich. Schließlich musste ich nach der Anmeldung bei dieser App meine ganzen Interessen und Themenschwerpunkte angeben. Ich sehe also nur Diskussion, die mir meine selbstgebaute Filterblase ausspuckt. In einem Raum erlebe ich aber, was passiert, wenn Filterblasen aufeinanderprallen. Es fängt an mit der Aussage einer Moderatorin. Das größte Problem an Clubhouse sind die undurchsichtigen Datenschutzbestimmungen. Stimmt, denke ich mir. Schließlich musste ich davor mein komplettes Smartphone-Adressbuch hochladen. Plötzlich meldet sich eine schwarze junge Frau zu Wort. Ihre Aussage? Rassismus ist viel eher das Problem. Die meisten Clubhouse-Diskussionen seien zu sehr von der weißen Perspektive dominiert. Das wirkt die Moderatorin schnell ab. Das sei in Deutschland kein so wichtiges Thema. Daraufhin verlässt die schwarze junge Frau die virtuelle Bühne. Direkt danach öffnet sich ein Parallelraum, moderiert von anderen Personen. Es geht hier um die Diskussion von gerade eben. Sie sei unmöglich gewesen und ein Paradebeispiel für das, wie schwarzen Personen Rassismuserfahrungen abgesprochen werden. Ich kann diesen Raum nur sehen, weil ich ein paar der dortigen Moderatoren folge. Sonst wäre diese Paralleldiskussion für mich unsichtbar. Clubhouse scheint also bestehende Spaltungen und Dynamiken in der Gesellschaft irgendwie sichtbar zu machen. Wer auf eine Perspektive oder Diskussion keine Lust hat, öffnet einen Raum mit seiner Perspektive, mit Menschen, die sie teilen. Und wer als Moderator keine Lust auf eine Meinung hat, der wirkt sie ab. Von einem der Clubhouse-Moderatoren, Ralf Leister, wollte ich wissen, wie wichtig ihm unterschiedliche Perspektiven sind. Er scheint sich seiner Verantwortung ziemlich bewusst zu sein.
Hintergrund ist, dass wir entscheiden können, wer auf die Bühne kommt und wer nicht. Und natürlich möchte ich mich dabei immer für Vielfalt einsetzen. Mir ist es wichtig, dass wir möglichst viele verschiedene Perspektiven auf der Bühne haben.
Dabei orientiert sich Ralf Leister an den Profilbeschreibungen der User. Viele von ihnen kennt er auch persönlich. Zu den eigenen Räumen wird schließlich auch die eigene Freundesliste eingeladen. Und je diverser die ist, desto diverser sind auch die Zuhörer. Und dann kommt es natürlich auf eine gute Moderation an. Hätte die erste Moderatorin die junge schwarze Frau nicht abgewürgt, sondern ausreden lassen und zugehört, dann wäre der Parallelraum wahrscheinlich gar nicht erst entstanden. Und genau das ist der Punkt. Vermutlich nicht nur online.
Lockdown auch für die Kirchen? Das Thema hat zu Weihnachten die Gemüter erhitzt und tatsächlich haben viele Pfarrerinnen und Pfarrer ihren Gottesdienst ins Internet verlegt oder haben gleich alternative Kleinstveranstaltungen angeboten mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Bei manchen Freikirchen sah das etwas anders aus. Da sah man die Sache in der Vergangenheit nicht ganz so eng mit entsprechenden Konsequenzen, wie Michael Hollenbach berichtet.
In rund einem Dutzend freikirchlicher Gemeinden kam es in den vergangenen Monaten zu Covid-19-Infektionen. Unter anderem in Karlsruhe, Sinsheim-Steinsfurt und in Villingen-Schwenningen am Schwarzwald. Dort war es das Kristallforum mit insgesamt über 80 Infizierten. Man habe zu spät die Notbremse gezogen, sagt Andreas Mantei, Sprecher der freikirchlichen Gemeinde, rückblickend.
Also das war der letzte Live-Gottesdienst im Oktober und da kam der Ausbruch. Das ist leider ein blödes Ereignis, eine blöde Überschneidung, die uns auch schmerzhaft dann auch leid getan hat.
Gerade der besondere Frömmigkeitsstil der Freikirchen mit viel Gesang und engen sozialen Kontakten macht sie zugleich zu einem möglichen Infektionsherd.
Unser Gesang wurde auch stark eingegrenzt, also von der Länge, von den Mindestabständen, von der Lautstärke her. Das ist natürlich eine Frage, die sich uns auch stellt, ob das auch zu dem geführt hat, was wir bei uns vor Ort erlebt haben.
Ein weiteres Problem in freikirchlichen Gemeinden, oft sind die Gebäude relativ klein, das Luftvolumen dadurch eher gering, die Aerosole sind gefährlicher.
Ob das die finanzielle Lage ist, dass man sich gar nichts Größeres leisten kann oder auch Idealismus. Wir brauchen hier keine großen Hallen, wir haben unsere zukünftige Stadt.
Nämlich die Stadt Gottes jenseits aller irdischen Bedrängnisse. Erläutert Daniel Aderhold vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Ein falsch verstandenes Gottvertrauen könne hier auch zum Risiko werden, meint Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Fatal sei es, wenn man denke, einem frommen Menschen könne nichts passieren.
Das ist ein riskantes Unterfangen und widerspricht dem gesunden Menschenverstand.
Vor allem unter den Migrationsgemeinden, wie beispielsweise den Russlanddeutschen, mangle es manchmal an Verständnis für die Corona-Regeln, sagt Daniel Aderhold vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.
Da ist teilweise Unsicherheit, da ist manchmal dann auch Sprachbarriere, dass man einfach nicht versteht, was das Landesamt dann angeordnet hat, nicht nachvollziehen kann, was denn das bedeutet.
Allerdings warnen Daniel Aderhold wie auch Andreas Mantei vom Schwenninger Kristallforum davor, freikirchliche Gemeinden nun alle über einen Kamm zu scheren.
Man hat immer so ein bisschen so ein rotes Tuch über alle Kirchen gezogen. Und das finde ich etwas kontraproduktiv, auch für andere Gemeinden, die sich auch nachteilig dabei gefühlt haben.
Trotz der teilweise massiven Kritik an den Freikirchen, der Religionspsychologe Michael Utsch meint, die religiöse Landschaft in Deutschland könne sich mittelfristig durch die Pandemie verschieben.
Es könnte sein, dass die Freikirchen dadurch stärker profitieren, weil einfach ihre Bindekraft durch ihre religiöse Praxis stärker ist.
Denn zum Beispiel der Wegfall der Weihnachtsgottesdienste sei für viele volkskirchlich geprägte Christen kein großer Verlust gewesen. Sie hätten gemerkt, es geht auch ohne Kirche.
Ihre Amtseinführung ist diese Woche eher etwas unauffällig über die Bühne gegangen. Seit Donnerstag liegt nun die komplette Ausgabe der neuen Basisbibel vor. Ein Megaprojekt. 100.000 Stunden hat diese Neuübersetzung gekostet, umgerechnet 11,5 Jahre. Dass es dann tatsächlich nicht ganz so lange gedauert hat, liegt einfach daran, dass ein Team von 40 Leuten an der Basisbibel mitgearbeitet hat. Schließlich sollen die neuen Texte vor allem junge Leute begeistern. Ulrich Pick sagt Ihnen, wie und was sie verändert hat.
Für Christoph Rösel, den Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, ist der Name der neuen Bibelübersetzung bereits Programm.
Der Name Basisbibel bringt zum Ausdruck, dass es eine einfache, gut verständliche Übersetzung ist, also ein Basistext. Gleichzeitig steckt da drin auch, dass die Bibel insgesamt die Basis christlichen Glaubens ist. Und von daher hat sich das als Name für diese Übersetzung so herausgestellt.
Ziel der neuen Basisbibel ist es, dem zeitgemäßen Leseverhalten besonders von jungen Menschen Rechnung zu tragen. Schließlich sei auch der Wunsch nach einer neuen Übersetzung, so Rösel, vor allem aus der christlichen Jugendarbeit gekommen.
Ich denke, im digitalen Zeitalter wird nach wie vor auch viel gelesen, aber man liest kürzere Sätze. Man ist es gewohnt, Zusatzinformationen auch mal durch einen Link zu bekommen. Und von daher eben hat sich das Leseverhalten durch die digitalen Medien verändert.
Die neue Übersetzung will also die alten und nicht immer einfachen Texte der Bibel den Sprach- und Lebensgewohnheiten der jungen Generation von heute anpassen. Was das genau heißt, konkretisiert Katharina Schütz vom Übersetzungsteam der Basisbibel.
Wir bleiben nah an den Ausgangssprachen dran, aber übersetzen nicht Wort für Wort einfach in so einem Bandwurmsatz, sondern wir unterteilen die Sätze. Wir haben nur einen Hauptsatz und einen Nebensatz, meistens 16 Worte nur, mit denen man auskommen muss. Dann beginnt der Neusatz. Das ist eine ganz eigene Sprachmelodie.
Allerdings heißt dies nicht, dass biblische Schlüsselbegriffe, die schwer verständlich sind, beiseite gelassen werden. Vielmehr gibt es für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen, die Möglichkeit der Zusatzinformation, erklärt Christoph Rösel.
Tragende Begriffe wie Gnade, Glaube werden weiterhin verwendet, aber dann eben auch in den Anmerkungen erklärt. Und das ist ja ganz einfach zugänglich, ne? Also in der Randspalte oder eben durch den Klick auf den Link. Hier hat sich eben gezeigt, dass der andere Ansatz, als man versuchte, diese Begriffe eher zu umschreiben, sich auch nicht in der gleichen Art und Weise bewährt hat. Und von daher die Bibelübersetzungen heute wieder dahin tendieren, diese Begriffe zu verwenden, aber durch Erklärungen besser zugänglich zu machen.
Die Startauflage der Basisbibel liegt bei 100.000 Exemplaren. Ob sie wirklich, wie die Werbung verspricht, die Bibelübersetzung für das 21. Jahrhundert sein wird, muss sich noch herausstellen.
Eine andere Welt ist möglich. Mit dieser Überzeugung haben vor 20 Jahren eine Handvoll Globalisierungskritiker ein kleines Wunder vollbracht. Sie wollten dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos die Stirn bieten, zeigen, dass es im Leben nicht nur um Gewinnmaximierung und ungezügelten Handel gehen kann. Das Ergebnis war das Weltsozialforum, ein Gegengipfel der kleinen Leute im brasilianischen Porto Alegre. Nachdem sich das Forum dann rasch zu einer echten Erfolgsstory mit bis zu 150 Teilnehmenden jährlich entwickelt hat, ist es heute relativ still um dieses Treffen geworden. Und das liegt nicht nur an Corona, wie Nila Fichtner festgestellt hat.
Porto Alegre 2001. Die Straßen voller Menschen, pfeifend, tanzend, singend. Ein gigantischer Protestmarsch. Landlose, indigene Frauengruppen, Gewerkschafterinnen, Befreiungstheologen. Ein buntes, fröhliches Treffen, das in den folgenden Jahren richtig Fahrt aufnehmen und in andere Länder wandern sollte. Und so erinnert sich Francisco Mari, Ernährungsexperte für das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt, an sein erstes Weltsozialforum 2007 in Nairobi.
Ja, war schon eine tolle Sache. Es fand ja im Stadion statt, wo dann mit Bettlaken die einzelnen Räume abgetrennt waren. Manche hatten Mikroanlagen und übertönten natürlich diejenigen ohne Mikroanlagen. Das war schon beeindruckend.
Als offener Raum, als Denklabor versteht sich dieses Weltsozialforum. Ein Ort, an dem sich die Zivilgesellschaft über andere, solidarische und faire Lebensmodelle austauschen kann. Daraus entstehen auch vereinzelt politische Aktionen mit nachhaltiger Wirkung. Gegen das sogenannte Landgrabbing, den massenhaften Ankauf von Land in Afrika. Oder auch gegen ein Freihandelsabkommen, das die Existenzen der lokalen Bevölkerung in den Entwicklungsländern bedroht. So meint der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold.
Also ohne die Weltsozialforen hätte es die großen Bewegungen weder in den USA noch in Europa gegen diese Form von TTIP nie gegeben.
Viele Jahre hat Sven Giegold, damals als Mitglied der globalisierungskritischen Bewegung ATTAC, an den Weltsozialforen teilgenommen. Doch was als beispiellose Erfolgsgeschichte begann, hat für ihn heute deutlich an Faszination und Bedeutung verloren.
Ich glaube, der Kern der Ursache liegt in der Abgeschlossenheit des Rates des Weltsozialforums. Zum Beispiel müsste der Rat derzeit voller Leute von Fridays for Future sein. Da ist aber niemand von Fridays for Future. Stattdessen sind dort die Kämpferinnen und Kämpfer, die vor 20 Jahren schon wichtig waren.
Franzin Mestrum, Mitglied im Internationalen Rat des Weltsozialforums, drängt daher auf Erneuerung. Sie gehört zu einer Gruppe, die das Forum zu einer geeinten politischen Kraft auf internationaler Ebene machen will.
Als Weltsozialforum können wir nicht einfach schweigen. Als Weltsozialforum könnten wir sagen, wir wollen eine Lösung, sagen wir mal, für faire Steuern. Wir wollen faire Handelsbedingungen, so dass wir als ein gemeinsames Kollektiv sprechen können.
Ob das Mega-Event Weltsozialforum nach 20 Jahren noch zeitgemäß ist oder sich die Globalisierungskritiker in digitalen Zeiten eher auf sozialen Plattformen vernetzen, wird sich in den nächsten Monaten entscheiden. Das geplante, reale Treffen im Januar 2022 in New Mexico wird dann möglicherweise schicksalhaft werden. Stay strong
and stay. Das Weltsozialforum feiert seit gestern im Netz sein 20-jähriges Jubiläum bis zum 31. Januar mit verschiedensten Konferenzen. Da gibt es dann um den Klimawandel, Demokratie, Krieg und Frieden. Und über die Geschichte des Forums, über die aktuellen Auseinandersetzungen hinter den Kulissen der Veranstalter informiert heute auch unsere Sendung SWR2 Glauben vom Think Tank zum Aktivistentreffen. 20 Jahre Weltsozialforum, 12.05 Uhr. Ob in sozialen Medien, Online-Werbung oder im Smartphone, schon heute ist künstliche Intelligenz in unserem Alltag präsent und in Zukunft vielleicht auch in selbstfahrenden Autos, was ja auch schon getestet wird. Dabei gab es allerdings auch bereits tödliche Unfälle. Deshalb wird immer wieder die Frage diskutiert, wie sich künstliche Intelligenz im Bordcomputer verhält, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Marc Fleber ist dieser Frage nachgegangen.
Die Zukunft hat schon begonnen, zumindest im Werbevideo des Autozulieferers Bosch, bringt automatisiertes Fahren nur Vorteile.
Es wird weniger Staus geben, weniger Emissionen und weniger Unfälle. The car is in
control now. Damit das Auto die Kontrolle übernehmen kann, muss künstliche Intelligenz im Spiel sein. Christoph Peilow leitet das Bosch-Zentrum für künstliche Intelligenz und verspricht sich viel vom KI-Einsatz im Straßenverkehr.
Ja, also man denke an die Unfallzahlen. Man denke an den Energieverbrauch und wir denken, dass da das automatisierte Fahren und die künstliche Intelligenz Schlüsseltechnologien sind, um umweltfreundlichere und sicherere individuelle Mobilität zu gewährleisten. Und daran arbeiten wir.
Dafür müssen viele technische Herausforderungen gelöst werden. Die KI muss mit riesigen Datenmengen trainiert werden, um zum Beispiel andere Verkehrsteilnehmer oder Gefahrensituationen zu erkennen und das Auto entsprechend zu steuern. Doch nicht jede Frage kann man mit Training lösen. Was wäre etwa, wenn ein Unfall nicht mehr zu vermeiden ist und der Bordcomputer das Auto nur in die eine oder die andere Gruppe von Menschen lenken kann? Eine rein philosophische Frage, meint Christoph Peilow.
Wir werden Systeme so bauen, dass die oberste Maxime die Unfallvermeidung ist.
Der Philosoph Richard David Precht sieht das anders.
Ich halte das für unsagbar naiv. Also abgesehen davon, dass es auch bei einer so ausgefuchsten Technik immer wieder zu technischem Versagen kommen wird. Es ist sogar so, je komplizierter die Technik, umso anfälliger ist sie für Störungen. Das Zweite ist, stellen Sie sich vor, Ihnen kommt ein Geisterfahrer entgegen und das autonome Auto, das selber gar nichts Böses getan hat, muss ruckartig ausweichen. Und dann sind sie sofort in einer solchen Situation. Das können sie gar nicht vermeiden.
Die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Anna Christmann, die auch Mitglied der Enquete-Kommission KI war, sagt, man könne einem autonom fahrenden Auto kein ethisches Grundgerüst einprogrammieren, wie es bei einem Unfall reagiere.
Das ist auch für Menschen ein Dilemma, das man nicht immer auflösen kann. Deswegen werden wir das auch für ein autonomes Fahrzeug nicht auflösen können. Es kommt aber in der Realität nicht so oft vor, dass es das Grundsatzproblem des autonomen Fahrens sein wird, sondern das Ziel muss sein, dass insgesamt viel, viel weniger Menschen zu Tode kommen durch autonome Fahrzeuge, als wenn Menschen am Steuer sind.
Auch Christoph Peilow von Bosch ist der Auffassung,
eine Lösung dieses Dilemmas sehe ich durch die künstliche Intelligenz nicht gegeben.
Und der Philosoph Richard David Precht findet ganz grundsätzlich,
künstliche Intelligenz darf niemals moralische Aufgaben übernehmen. Das heißt, sie darf nicht über den Lebenswert, die Lebensinteressen von Menschen entscheiden.
Wann das automatisierte Fahren tatsächlich kommt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es werde nie kommen, meint Richard David Precht, weil es viel smartere Verkehrslösungen gäbe. Dagegen heißt es bei Bosch, autonome Fahrzeuge könnten schon bis Ende dieses Jahrzehnts in unseren Städten unterwegs sein.
Ja, es waren unglaubliche Tage. Vor 10 Jahren, da schaute die ganze Welt nach Ägypten, nach Kairo, auf den Tahrirplatz. Nachdem die Proteste im benachbarten Tunesien bereits die Regierung Ben Alis zu Fall gebracht hatten, breitete sich der arabische Frühling wie ein Flächenbrand in ganz Nordafrika aus. Meine Kollegin Esther Saoub, damals Korrespondentin in Kairo, hat die Arabellion hautnah miterlebt und wir haben darüber gesprochen. Welche Bilder von damals sind denn noch besonders in Erinnerung geblieben?
Lustigerweise sind das gar nicht so sehr die Bilder, als vielmehr die Töne, die ich noch im Ohr habe. Und zwar kennen wir ja alle Sprechchöre, die auf Demos gerufen werden. Die sind ja eigentlich auf der ganzen Welt gleich, meint man. War aber in Ägypten nicht so, sondern es war irgendwie ganz besonders rhythmisch und musikalisch und richtig schön anzuhören, was man damals hören konnte. Also was man jetzt hier hören kann, sind Rufe, die mir entgegengeschallt haben, als ich auf den Tahrirplatz gegangen bin. Da haben ja damals über Tage die Demonstranten ausgeharrt und die rufen, willkommen auf dem Platz, willkommen den Revolutionären, das ist das wahre Ägypten.
Nun haben die Proteste damals auch ganz viele Frauen eigentlich auf den Tahrirplatz gezogen, was ich persönlich sehr ungewöhnlich fand. Überhaupt wurden auch in den anderen Ländern viele Aktivistinnen sichtbar. War der arabische Frühling damit eigentlich auch ein Aufstand der Frauen?
Also es war ein Aufstand der ganzen Bevölkerung, vielleicht kann man es so sagen. Und das hat eine ganz große Rolle gespielt mit den Frauen. Das war auch für mich als weibliche Reporterin so angenehm, wenn ich da hinkam, dass ich mich keinen Moment komisch gefühlt habe, was nicht immer so ist, wenn man in Ägypten in eine Menschenmenge geht. Und ich kann mich zum Beispiel in Libyen erinnern, wo es dann danach losging und wo ich auch war, dass ich eine Ärztin getroffen habe, die fuhr immer an die Front und hat da ihre Jungs behandelt, wie sie das genannt hat. Unheimlich selbstbewusst und offen. Junge Frauen haben sich in der Hilfe organisiert für Leute, die von irgendwo geflohen sind. Also es war ein Selbstbewusstsein für alle, aber besonders für die Frauen, die in diesen Ländern eben immer auch eine untergeordnete Rolle gespielt haben.
Nun hat vom Fall Mubaraks vor allem auch die islamistische Organisation der Muslimbrüder profitiert. Kann man also sagen, hat die Religion hier auch eine gewisse Rolle gespielt oder war sie, wie dann auch so oft, eher ein Deckmantel für politische Interessen?
Also ich würde sagen, die Religion ist instrumentalisiert worden. Zum einen haben religiöse Gruppen die Revolution instrumentalisiert. Sie haben sie eigentlich nicht ausgelöst, aber sind dann auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Auf der anderen Seite haben aber auch die Regierungen, die ja zum Beispiel in Ägypten oder in Tunesien eben nicht religiös waren, sondern zumindest nach außen hin laizistisch, umgedreht gesagt, wenn ihr uns abwählt, kriegt ihr dafür die Islamisten und haben dafür gesorgt, dass das dann hinterher so aussah und in Ägypten auch dafür gesorgt, dass der erste demokratisch gewählte, aber islamistische Präsident dann gestürzt worden ist. Also die Religion spielt natürlich in dieser Region immer eine Rolle. Sie hat auch eine Rolle gespielt als moralische Stütze für die Revolutionäre. Es gab rührende Szenen zwischendrin in der Revolution, auch als es wirklich mit Tränengas und Gummigeschossen sehr gefährlich war, dass muslimische Revolutionäre gebetet haben und die Christlichen sich drumherum gestellt haben, um auf sie aufzupassen. Solche Momente gab es auch, aber dass dann der politische Islam mit reinkam, das war eigentlich mehr im Nachhinein.
Nun wird Ägypten heute wieder mit eiserner Hand regiert. Was ist denn eigentlich aus den Leuten, die vor 10 Jahren so mutig waren? Was ist aus denen geworden?
Also leider sind sehr viele von denen im Gefängnis inzwischen, von dem derzeitigen Präsidenten al-Sisi wegen irgendwelcher fadenscheiniger Vorwürfe eingesperrt, oft ohne Prozess. Einer von denen, mit denen ich ganz am Anfang schon immer zu tun hatte, das ist ein junger Arzt, den habe ich jetzt dieser Tage nochmal angerufen und gefragt, wie es ihm im Moment geht, so rückblickend. Und der hat dann sehr schön geantwortet. Der hat gesagt, wenn einem jemand sagen würde, du musst diesen Moment deines Lebens immer und immer wieder erleben, ist das für viele ja eine fürchterliche Vorstellung. Aber wenn es bei ihm der Moment der Revolution wäre, würde er sagen, genau das möchte ich. Diesen Moment möchte ich immer wieder erleben. Es war einer der besondersten meines Lebens. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass alles, was danach kam, sehr deprimierend und ernüchternd war. Und heute ist er politisch nicht mehr aktiv. Er sagte zu mir, zum einen, weil er viel arbeitet, aber zum anderen auch, weil die Umstände so sind, wie sie sind.
Stichwort Ernüchterung. Muss man sagen, die Demokratiebewegung, die Arabellion ist gescheitert?
Ich fürchte, man muss sagen, in den allermeisten Ländern ist diese Revolution gescheitert, ja. Aber deswegen ist es trotzdem wichtig, dass sie stattgefunden hat. Also das ist das, was mir die Menschen sagen. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass die Länder sich nicht alleine politisch entwickeln können, sondern dass so viele Machtinteressen mit reinspielen, dass die Bevölkerung letztendlich heute wieder das Gefühl hat, ohnmächtig zuzusehen, was die Mächtigen über sie bestimmen.
Wir haben es eben gehört. Es war eine kurze Zäsur, der arabische Frühling, ein winziger Spalt, durch den Hoffnung auf Wandel und Demokratie in die arabischen Länder gekommen ist. Heute sind die Autokraten wieder zurück, Staaten sind zerfallen, in Syrien herrscht noch immer Bürgerkrieg. Hunderttausende Menschen mussten fliehen, viele von ihnen nach Europa. Wir kennen die Bilder. Aber was heißt es, die Heimat verlassen zu müssen, sich auf unbekannte Wege zu begeben, in ein wackeliges Boot zu steigen? Eine Ahnung davon kann man jetzt bekommen, denn mittels einer neuartigen Technik hat eine Filmagentur in Neustadt einen Film entwickelt, in dem man selbst zum Protagonisten wird, also zum Flüchtling, der sich auf die gefährliche Reise übers Mittelmeer begibt. SWR-Reporter Thilo Eickhoff hat das einmal ausprobiert.
Die Tür geht auf. Ein Mann stürmt in den Raum. Er hält mir ein Maschinengewehr unter die Nase. In was bin ich hier nur reingeraten? In die Agentur Media Apes in Neustadt. 3D-Audio nennt sich das, was sie hier machen. Zum Beispiel könnten die Jungs Hey Jude von den Beatles so abmischen, als stünde man im Studio genau zwischen Paul und Ringo. Zumindest, wenn man es über Kopfhörer hört. Agenturchef Sebastian Xuck.
Menschen mit reinzunehmen, das ist ja eigentlich die Kunst, dass man sozusagen sich fühlt, als ob man mittendrin ist.
Gemeinsam mit einer italienischen Produktionsfirma haben die Media Apes einen Film gemacht, in dem es um die Reise eines Flüchtlings übers Mittelmeer geht. Und zwar mit dieser Technik.
Weil man sonst überhaupt gar nicht von der Außenwelt abgeschlossen eben mal eintaucht. Was macht so jemand eigentlich durch, der sich auf die Flucht begibt?
Mir wird die Brille aufgesetzt und die Welt um mich herum, das Studio der Media Apes, in dem ich stehe, verschwindet. Stattdessen finde ich mich in einer sonnendurchfluteten Hütte wieder und die Illusion ist atemberaubend. Riechen und Tasten, das sind eigentlich die letzten beiden Sinne, die mich noch in der Realität in Neustadt halten. Vor mir steht eine Frau, die sich von ihrem Sohn verabschiedet. Plötzlich dreht sie sich zu mir um, schaut mir direkt in die Augen und hält mir so unvermittelt den Finger unter die Nase, dass ich einen kleinen Schritt zurück mache. Ich verstehe ihre Sprache nicht, aber es ist klar, worum sie mich bittet. Auf ihren Jungen aufzupassen. Unsere Reise führt durch dunkle Räume, auf den Boden dreckiger Transporter von A nach B, vorbei an Schleppern mit Maschinengewehren im Anschlag bis auf ein Schiff. Wir sitzen zusammengefercht in einem Laderaum. Ein Gewitter tobt draußen, das Schiff schaukelt und irgendwas scheint da schief zu laufen. Die Leute wollen plötzlich raus, hämmern gegen die Tür und dann Stille. In der letzten Szene treibt man unter Wasser. Oben tobt immer noch das Gewitter, aber hier unten ist es nur noch gedämpft zu hören. Zwischendurch erhellt ein Blitz den Raum und ich sehe Leichen, die im Wasser schweben. Ich bin eine von ihnen. Puh. Brille ab, durchatmen. Das Ganze hört sich spannend an, aber es ist auch wahnsinnig beklemmend. Was haben Sebastian Xuck und sein Team gedacht, als sie diesen Film selbst zum ersten Mal nicht nur gesehen, sondern so erlebt haben?
Das Thema lässt einem, auch wenn man damit gearbeitet hat, die ganze Zeit nicht mehr in Ruhe. Das war für uns schon auch ein großes Erlebnis.
Ein Kind mit zwei Müttern. Familien mit homosexuellen Eltern sind heute fast schon Normalität. Auf jeden Fall werden sie mehr. 2005 waren es gerade mal 3000 Familien, 2019 bereits 15.000. Das war nicht immer so, im Gegenteil. Besonders schlimm war es für Frauen, die mit einem Mann verheiratet waren, dann aber feststellen mussten, das passt nicht. Sie fühlen sich zu einer Frau hingezogen. Wenn sie dann die Scheidung eingereicht haben, wurde ihnen jahrzehntelang fast automatisch das Sorgerecht entzogen. Das ging bis in die 90er Jahre hinein. Wie eine bundesweit einzigartige Studie zeigt, die diese Woche von der rheinland-pfälzischen Landesregierung vorgestellt wurde. Mehr darüber weiß Leonore Kratz.
Barbara war verheiratet, lebte mit Mann und Tochter in einem großen Haus in Baden-Württemberg. Heute lebt sie mit ihrer Partnerin in Bayern. Vor ihrem Coming-out hatte sie große Angst, erzählt sie.
Ich hatte schreckliche Angst, aus der Gesellschaft rauszufliegen, dass ich sozusagen mich in eine Randposition begebe. Und ich hatte eben auch schon miterlebt, dass mein bester Freund bei seinem Coming-out genau das erlebt hat. Also sein Vater hat ihn vor die Tür gesetzt und hat gesagt, ich habe keinen Sohn mehr.
Dass Barbaras Sorge nicht unberechtigt war, zeigt die bundesweit einzigartige Studie mit dem Titel »In ständiger Angst«. Jahrzehntelang wurden Frauen, die sich von ihrem Mann getrennt haben, um in einer lesbischen Beziehung zu leben, strukturell diskriminiert. Vielen Müttern wurde das Sorgerecht aberkannt, weil eine lesbische Beziehung als schwere Eheverfehlung galt, berichtet die Rheinland-Pfälzische Familienministerin Anne Spiegel bei der Studienvorstellung.
Wenn Sie die Interviews der betroffenen Mütter lesen, wird deutlich, in welcher Unfreiheit, in welcher Angst lesbische Mütter leben, welches Leid und welche Ungerechtigkeit sie und auch die Kinder in den Nachkriegsjahren und weit darüber hinaus ertragen mussten. Das, liebe Anwesende, ist bedrückend und beschämend zugleich.
Seit 1977 gilt im Scheidungsrecht nicht mehr die Schuldfrage. Eine lesbische Beziehung ist kein Grund mehr, einer Frau das Sorgerecht zu entziehen. Zum Glück, sagt Silke Haubensack, die vor 5 Jahren ihr Coming-out hatte. Unterschwellige Diskriminierung erlebt die Mutter von 3 Kindern aber immer wieder. Zum Beispiel in der Trennungsberatung, die sie damals mit ihrem Mann aufgesucht hat. Dort erzählte Silke Haubensack von einem offenen Treffen für lesbische Mütter.
Und dann wollte ich da eben mit den Kindern hin und das fand mein damaliger Mann zu dem Zeitpunkt keine gute Aussicht. Und vor allem hatte dann auch diese Beraterin gesagt, dass sie das also für die Kinder als nicht förderlich erachtet, wenn sie jetzt in einen lesbischen Kontext, mit einem lesbischen Kontext konfrontiert werden. Und das war natürlich schon hart.
Lesbische Liebe ist immer noch ein Tabuthema. Das zeigt auch die neue Studie. Obwohl die Studienautorin von tausenden Betroffenen ausgeht, haben sich nur 23 Zeitzeuginnen bereit erklärt, mit ihr zu sprechen. Silke Haubensack wünscht sich mehr Sichtbarkeit von lesbischen Frauen, um zu zeigen, wir sind viele. Und auch Barbara will mit ihrer Geschichte anderen Frauen Mut machen.
Ich hätte das Thema in mir viel, viel früher erkennen können, habe ich aber nicht. Und diese Verdrängung hat mich todkrank gemacht. Ich lag 2 Monate im Koma und hatte in der Zeit auch ein Nahtoderlebnis. Und ich möchte anderen Menschen diesen Weg ersparen. Man kann es nicht wegdrücken, es ist da und wenn man das in sich spürt, muss es gelebt werden. Ansonsten bringt man sich damit um.
Schöne neue Computerwelt. Die Digitalisierung hilft uns nicht nur über alle Corona-Beschränkungen hinweg, sie kann viel, viel mehr. Arztroboter sollen zukünftig das gesammelte medizinische Wissen parat haben, um auf Big Data gestützte Ferndiagnosen zu stellen. Und Schriftsteller Daniel Kehlmann hat zusammen mit einem Roboter eine Kurzgeschichte geschrieben. Zugleich haben diese Woche in Berlin Experten und Politik zusammengesessen, um nach den Menschenrechten im Zeitalter künstlicher Intelligenz zu fragen. Denn künstliche Intelligenz hat auch eine Reihe problematischer Seiten, worauf der Tübinger Medien- und Technikethiker Thilo Hagendorf aktuell hingewiesen hat. Er arbeitet für den Exzellenzcluster für maschinelles Lernen an der Universität Tübingen. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte erst einmal wissen, wo liegen denn eigentlich besonders bedenkenswerte, vielleicht sogar gefährliche Momente im Einsatz von künstlicher Intelligenz?
Künstliche Intelligenz würde ich nicht per se als gefährliche oder riskante Technologie bezeichnen, aber man kann angegriffen werden, also durch Computer- oder Cyberangriffe. KI wird eingesetzt zu Überwachungszwecken. Sie kann helfen, Gesichtsanalysen zu machen, um auf sehr private Merkmale zu schließen. Das wären also einzelne Anwendungsfelder, wo wir sehr spezifische Risiken sehen.
Nun träumen ja viele Leute von dem selbstfahrenden Auto und da wird ja auch sehr viel entwickelt schon. Aber wenn es jetzt zum Beispiel zum Unfall kommt, entscheidet dann der Roboter am Ende zwischen Leben und Tod, also letztlich damit auch über ethische Fragen?
Ja, Maschinen treffen moralische Entscheidungen und da wird vor allen Dingen natürlich immer die Frage herausgegriffen, in welche Gruppe von Personen soll jetzt ein autonomes Auto im Fall eines Unfalls hineinfahren. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Entwicklerinnen und Entwickler von autonomen Systemen sind dafür verantwortlich, welche Entscheidungen am Ende getroffen werden. So einfach ist es dann nicht, denn wir haben eine sehr stark verteilte Verantwortung zwischen Entwicklern, Händlern, Nutzern. Vielleicht kann ich das an einem subtileren Beispiel festmachen. Also auch ein Empfehlungsalgorithmus für Produkte trifft moralische Entscheidungen. Ja, bietet er mir die Zahnbürste mit dem Plastikstiel oder die Zahnbürste mit dem Holzstiel an? Ja, da geht es dann um so Werte wie Nachhaltigkeit. Und hier ist immer entscheidend, auf welcher Basis trainiere ich diese Systeme.
Nun wird digitale Technik von Menschen gemacht. Sie haben ja auch eben die Entwickler angesprochen. Letztlich müssen wir aber sagen, sind wir Menschen ja am Ende der Technik unterlegen. Und was vielleicht noch sehr viel schwerer wiegt, wir machen uns total abhängig davon. Das ist ja dann auch so ein schleichender Prozess. Wie lassen sich denn da überhaupt Fehlentwicklungen noch erkennen?
Nun ja, wir können ja maschinelles Verhalten aus einer ethischen Perspektive beurteilen und dann entsprechend den Werten, die in unserer Kultur etabliert sind, sagen, in diesem bestimmten Bereich müssen wir maschinelles Verhalten verändern oder überhaupt das Agieren von Maschinen zurückschrauben und in anderen Bereichen lassen wir es aber zunehmend zu.
Grundsätzlich darf man schon festhalten, ohne künstliche Intelligenz geht es nicht mehr. Wie kann man trotzdem sicherstellen, dass der Mensch nicht zum Sklaven der Technik wird? Und wo steht da auch gegenwärtig die Politik?
Das Zauberwort hier ist natürlich Regulierung. Der Einwand, der dann immer kommt, ist, dass man sagt, ja, Regulierung ist aber innovationshemmend. Aber klar, wir wollen Innovationen hemmen, dort, wo sie Schaden anrichten. Die Schwierigkeit ist nur, dass die, sagen wir mal, naheliegenden Anforderungen, die eine Regulierung mit sich bringen würde, durch künstliche Intelligenz gar nicht so leicht erfüllt werden können. Also wir wollen, dass die Maschinen fair agieren. Wir wollen, dass sie erklärbar sind. Wir wollen, dass sie sicher sind. Wir wollen eine gewisse Verantwortbarkeit, also dass dass Verantwortungen zugerechnet werden können, wenn Dinge schiefgehen. Aber alle diese Dinge, das ist eben das Besondere an KI, sind nicht so leicht zu erfüllen. Es gibt keine einheitliche Fairness-Definition. KI-Systeme sind standardmäßig nicht erklärbar. Sie sind standardmäßig intransparent. Es ist fast unmöglich, sie vollkommen sicher zu machen. Und wir haben Verantwortungslücken oder Verantwortungsverteilung. Das heißt, die Regulierung steht hier vor sehr spezifischen Herausforderungen, für die es eigentlich auch noch gar keine wirklich befriedigenden Lösungen gibt.
Hört sich sehr komplex an, aber auch irgendwie ein bisschen beunruhigend.
Es kann beunruhigend wirken. Allerdings muss man dazu sagen, dass KI wie kaum eine andere Technologie begleitet wird von ethischen, sozialwissenschaftlichen, philosophischen, juristischen Überlegungen. Also es wird unendlich viel Aufwand betrieben, dass man diesem Ziel der sogenannten vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz näher kommt. Und ich denke, das ist durchaus etwas, was einen optimistisch stimmen kann.
Wahrscheinlich haben Sie das beim Einkaufen auch schon gesehen. Da steht auf der Eierpackung, mit dem Kauf dieser Eier unterstützen Sie die Aufzucht der männlichen Küken. Vielen Dank. Denn Tatsache ist, diese Küken werden nach dem Schlüpfen aussortiert, will heißen getötet, millionenfach. Das Bundeskabinett hat dieser Auslese jetzt den Riegel vorgeschoben. Im Sinne des Tierschutzes soll damit Ende des Jahres Schluss sein. Umfassender Tierschutz sieht aber eigentlich anders aus, meint meine Kollegin Alice Tilson in ihrem Kommentar.
Höchste Zeit, aber immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist höchste Zeit, dass diesen millionenfachen Kükentöten ein Riegel vorgeschoben wird. Kaum vorstellbar, dass sowas seit Jahrzehnten selbstverständlich ist in einer Gesellschaft, die sich Tierschutz als Staatsziel ins Grundgesetz geschrieben hat. Viel zu lange wurde immer nur darüber geredet und diskutiert, aber nichts getan. Also gut, dass es endlich ein Verbot gibt. Aber ein Gesetz, das immer noch 1 bis 3 Jahre Übergangszeit lässt, bis diese Missstände gestoppt werden, das ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Das geplante Gesetz ist jetzt auch nicht der große Meilenstein, als der es gern verkauft wird. Denn es ändert ja nichts am System dahinter. Es werden künftig weiter Tiere, beziehungsweise in dem Fall dann Eier, aussortiert werden, weil nicht brauchbar, nicht wirtschaftlich. Es ändert ja auch nichts daran, dass weiter auf hochspezialisierte Züchtungen gesetzt wird. Die können immer nur eins, möglichst viele Eier legen oder möglichst fleischiges Hähnchen werden. So ein System bringt Tiere ins Spiel, die augenscheinlich weniger brauchbar sind. Und dabei geht es nicht nur um das Gelbe vom Ei. Zur Turbo-Landwirtschaft gehören beispielsweise auch Hochleistungs-Milchkuhrassen. Wenn die ein männliches Kälbchen gebären, dann steht das nicht auf der Wunschliste des Bauern. Nutzlos, denn es wird nie Milch geben, ist aber auch nicht darauf gezüchtet, lecker Fleisch anzusetzen. Oder die Hochleistungssau, die längst mehr Ferkel wirft, als sie Zitzen zur Ernährung hat. Da findet auch oft das heimliche Aussortieren statt. Also das Kükentöten zu stoppen, das war höchste Zeit. Aber das Gesetz setzt vorrangig auf die Geschlechtsbestimmung im Ei. Es bleibt also beim Aussortieren. Am Umgang mit den Tieren in einer voll auf Leistung getrimmten Landwirtschaft, da ändert so ein Gesetz erstmal noch nichts.
Tierschutz und eine auf Hochleistung getrimmte Landwirtschaft passen nicht so wirklich zusammen, meint meine Kollegin Alice Thielson in ihrem Kommentar. Auf einmal, da waren sie alle weg, lautet der Titel eines Gedenkbuches, das der Mannheimer Volker Keller verfasst hat. Der inzwischen pensionierte Lehrer hatte sich daran gestört, dass von den jüdischen Mitbewohnerinnen und Bewohnern kaum noch eine Spur erhalten geblieben war. Er wollte sie sichtbar machen. Und dafür hat er sich die letzten 4 Jahrzehnte eingesetzt und wird nun für sein Engagement nächste Woche im Berliner Abgeordnetenhaus ausgezeichnet mit den US-amerikanischen Obermeier Awards. Eberhard Reuß stellt ihn vor.
Volker Keller ist 1954 in Mannheim geboren. In Heidelberg hat er Geschichte studiert, ist in Mannheim Grundschullehrer und später Rektor geworden. Doch die jüdische Geschichte der Stadt Mannheim ist zu seinem Lebensthema geworden.
Ja, ich habe mich sehr gewundert damals, dass es eigentlich so gut wie nichts zu lesen gab über dieses reiche jüdische Leben, das früher mal in Mannheim existiert hat. Und dann habe ich selbst angefangen zu publizieren mit Zeitungsartikeln über die Synagogen. Und es haben sich die ehemaligen Mannheimer in der ganzen Welt gegenseitig zugeschickt. Und haben dann, als sie mich dann getroffen haben, kann mich gut erinnern, also das waren sehr berührende und bereichernde Begegnungen.
In deutschsprachigen Zeitungen in Israel und den USA hat Volker Keller damals vor 40 Jahren Anzeigen geschaltet, um in Kontakt zu kommen mit Überlebenden der Shoah aus Mannheim.
Und da sind also sehr viele Sendungen eingetroffen, Fotoalben, besprochene Tonbänder, Erinnerungen an Mannheim. Also die Resonanz war überwältigend. Und daraus ist ja dann das erste Buch entstanden, Bilder vom jüdischen Leben in Mannheim.
Das erste von vielen weiteren Büchern, die Volker Keller über das jüdische Leben in Mannheim verfasst hat. Das Herrschelbad, die Kunsthalle, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Es sind jüdische Familien, die um 1900 entschieden dazu beigetragen haben, dass Mannheim zu einer eindrucksvollen Großstadt wuchs. Ein Stück Erinnerungsarbeit. Immer wieder wurde Volker Keller zu Vorträgen nach Israel eingeladen.
Ich war jetzt noch im Café Ritz, das ist so ein Jekes-Café in Haifa. Da war ein sehr bewegender Nachmittag mit ganz vielen ehemaligen Mannheimern. Die haben die Bilder gesehen und die waren also sehr berührt, wie ihre Jugend in Bildern wieder auferstanden ist. Ja, und die Freundschaften bestehen also bis heute mit den Familien.
Und das in der 2. und 3. Generation. Auch dafür erhält Volker Keller den Obermeier Award. Rita Althausen, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mannheim.
Und Herr Keller hat ihn wirklich redlich verdient durch seine wissenschaftlichen Recherchen, die aber immer auch einen menschlichen Zug aufweisen. Und das finde ich so bemerkenswert. Denn es geht ihm nicht nur, und das merkt man in seinen Werken, um hier reine Fakten, sondern er will die Menschen zeigen, die dahinter stehen, die hier das jüdische Leben mit beeinflusst haben, die hier ihren Beitrag geleistet haben und die hier lebten mit anderen Menschen zusammen als Teil der Mannheimer Stadtgesellschaft.
Der Corona-Lockdown für Kinder und Jugendliche ist das eine besonders schwer erträgliche Zeit. Keine Schule, kein Sport, kaum Kontakte, kaum Freunde treffen. Und auf der anderen Seite, Handy und Tablet sind zu Hause nur eine Handbewegung weit weg. Und die Kinder oft sehr ganz nah dran und viel zu lange dran überhaupt. Und das bedeutet zum Beispiel, dass die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Speyer sich vor Anfragen kaum noch retten kann. Es geht immer um das Thema Internetnutzung, viel zu lang, Spielsucht ist auch so ein Stichwort und die Warteliste betroffener Kinder wird immer länger. Michaela Dymski über eine Familie aus Speyer, die das Thema Internetspielsucht offensiv angegangen ist.
Jakob ist 10 Jahre alt und geht in die 5. Klasse der integrierten Gesamtschule in Speyer. Die letzten Wochen ging Jakob in die Tagesklinik von morgens bis abends. Und da gab es natürlich keine Internetspiele.
Es ist natürlich so, dass einem es auf einer Seite schon fehlt. Aber wenn man sich genug ablenkt und auch andere Sachen dann macht, dann ist das schon verkraftbar. Also wenn andere Kinder dann auch wie spielen, würde ich sagen, soll man rausgehen, Fußball spielen oder malen. Dass man auch diese Hobbys macht, die man auch zu Hause hat.
Mama Stefanie sagt ganz klar, ich erkenne meinen Sohn nicht wieder. Noch vor der 4-wöchigen Therapie ging ohne Internetspiele nichts mehr.
Er war schon in seiner eigenen Welt. Man hat es dann auch gehört. Er hat dann rumgeflucht, als ob er wirklich da drin sitzt in diesem Spiel. Da war nicht dran zu denken, mal mit dem Hund rauszugehen oder so. Oder mit mir zusammen mit dem Hund rauszugehen. Schule war auch total nebensächlich, wollte er gar nicht mehr, da ist er zum Schluss wirklich nur noch sporadisch in die Schule gegangen.
Ich bin nicht mehr an meinen Sohn rangekommen, sagt Mama Stefanie. Immer nur Streit und Stress zu Hause, wenn er aufhören sollte zu spielen. Es kann sogar noch viel schlimmer werden, so die Leiterin der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Speyer, Inka Asbacher.
Wenn ich dem Kind jetzt sage, du beendest bitte die Zeit, dass es dann aggressiv wird, dass der Tag-Nacht-Rhythmus sich vielleicht verändert, weil mein Kind in der Nacht in den Medien unterwegs sind. Das sind so wichtige Warnzeichen.
Dank der Therapie sei Jakob jetzt frei von seiner Internetspielsucht, sagen die Eltern. Aber auch sie haben ihren Teil dazu beigetragen. Statt Multimedia-Konsum alleine gibt es jetzt die Jakob-Zeit mit der ganzen Familie. Die schönste Zeit des Tages für Jakob.
Dass wir dann was machen, was ich zum Beispiel mag, was Lego bauen, was malen, einfach mal was Schönes zusammen machen. Dann machen wir auch unterschiedliche Sachen. Wir schreiben auch eine Geschichte. Das machen wir dann so in der Jakobzeit.
Der Schritt in die Tagesklinik war natürlich nicht leicht, sagt Vater Ralf. Was sagen die Nachbarn, die Mitschüler, die Freunde? Jetzt sagt er ganz klar,
frühzeitig offen damit umzugehen und sich dann Hilfe zu holen. Wir haben im Bekanntenkreis andere Fälle gesehen, wo nicht reagiert worden ist. Und das Rad lässt sich dann viel, viel schwieriger zurückdrehen als im frühen Stadium, wie es bei unserem Sohn jetzt war.
Das war SWR1 Sonntagmorgen mit Silke Arning. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, entspannten Tag. Machen Sie es gut.